It's Corona Time.
Und gleichzeitig beginnt dadurch dein Startschuss für deinen schulischen Erfolg.
So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Mobbingfrei. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich, einen wahren Special Guest. Das könnte eine sehr interessante Folge für alle Schüler werden, die hier gerade zuhören. Denn ich habe den lieben Jürgen Möller dabei. Er ist Lehrer, Lernexperte und Bildungsaktivist. Seit über 20 Jahren setzt er sich auch schon dafür ein, das Lernen für Schüler, für Schülerinnen leichter, erfolgreicher und vor allen Dingen entspannter zu gestalten. Das Spannende fand ich, es gab dann einen Punkt, wo du, ich sag mal, das Ganze nicht mehr so ertragen konntest, was mit diesen Kindern im System Schule passiert. Hast deine eigene Akademie für Lernpädagogik gegründet. Mittlerweile, haltet euch fest, einer der gefragtesten Redner im Bereich Lernen in Deutschland. Sat.1, RTL, alle wollen sie dich haben, deswegen bin ich umso dankbarer, dass du dir die Zeit nimmst, um hier mit mir diesen Podcast zu machen. Herzlich willkommen, Jürgen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Sehr, sehr gern. Und ich starte direkt auch schon mal so mit dieser Frage rein. Wir haben ja gerade, ja, ich möchte mal sagen, eine kleine Krise hier in Deutschland, also nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt. Und es geht einfach darum, so den Schülern ein bisschen eine andere Perspektive mal mitzugeben, was man vielleicht in dieser Zeit machen kann, wie man diese Zeit für sich auch effektiv nutzen kann. Und da kommt auch schon die erste Frage. Versetz dich vielleicht mal zurück in dein Zeitalter. Du bist so zu Jahr 14, 15, 16. Hast aber dein Wissen von jetzt gerade. Mhm. Und jetzt ist die Corona-Zeit, du bist daheim, hast natürlich auch Aufgaben von der Schule, aber du bist so ein bisschen ausgegrenzt von den anderen. Wie würdest du jetzt diese Zeit effektiv vielleicht nutzen, dass, wenn die Schule wieder losgeht, du vielleicht optimal gewappnet bist für, egal was auch gerade dein Thema ist, sag ich mal.
Spannende Frage. Also ich weiß gerade selbst nicht, ob ich nochmal 15, 16 sein möchte, obwohl, also doch mit dem Wissen von jetzt wäre einiges einfacher. Ich glaube, das verbindet auch uns auch, dass wir wirklich sehr viel danach lernen durften und ich auch nicht immer nur eine schöne Schulzeit hatte. Also mit dem Wissen von jetzt, auch mit dem, was gerade passiert, würde ich auf jeden Fall mehr Druck rausnehmen, Druck, den ich mir selbst gebe, Druck oder auch weniger Druck zulassen, der von außen, von anderen Menschen, von meinen Eltern auf mich einprasselte. Denn Schule ist zwar wichtig und Schule ist vor allen Dingen ein Lernort, ein sozialer Lernort, aber die Inhalte, also ich will jetzt nicht dazu aufrufen, die Schule zu boykottieren und die Dinge nicht zu lernen, ist nach wie vor wichtig, dass wir Lernstoff aufnehmen. Trotzdem ist ja so, dass 95% von dem Schullernstoff, den wir früher in der Schule gelernt haben, wir mittlerweile vergessen haben als Erwachsene, ja, 95%. Und davon wird so ein Riesenaufwand betrieben, ja, das muss man sich mal vorstellen, ne? Und bei diesen 95%, das bezieht sich vor allen Dingen auf den Lernstoff, also die tausend von Arbeitsblättern, die man im Laufe der Schulzeit bekommt, die ganzen Lehrermonologe, die man sich über sich ergehen lassen musste. Von dem bleibt wenig hängen. Insofern versuche ich jetzt auch immer Eltern, die sich gerade natürlich Hilfe rufen, natürlich an die Akademie wenden, zu beruhigen, die jetzt Angst haben, dass ihre Kinder den Anschluss verpassen. Mhm. Also ganz ehrlich, 2-3 Wochen keine Schule oder vielleicht sogar noch länger, 2-3 Monate, selbst ne, wenn es bis zum Sommerferien so weitergehen sollte, man weiß es nicht. Ne? Das wird im Prinzip inhaltlich nichts ändern. Also da muss niemand Angst haben, den Anschluss zu verpassen. Vielmehr geht es darum, dass Schule ein sozialer Lernort ist und da mache ich Erfahrungen, sowohl im Positiven als auch im Negativen, nie vergesse, in meinem Leben nie vergesse. Und das ist ja auch, denke ich mal, auch dein Thema, was dich antreibt, was du mitgenommen hast aus deiner Schulzeit. Und, und da können wir die Zeit jetzt nutzen, um zu schauen, wo sind denn eigentlich meine Stärken, was interessiert mich eigentlich wirklich. Also ich finde es grundsätzlich ja auch absurd, dass in Deutschland jedes Jahr Milliarden dafür ausgegeben wird im Nachhilfebereich, dass ein Schüler in Mathe von 5 auf 4 kommt, ja, damit es einen Durchschnitt erreicht. Das sagt ja nichts über Menschen aus. Und anstatt zu fragen, wo sind meine Stärken? Wo sind meine Stärken? Wo kann ich aufblühen? Was möchte ich auch in meinem Leben machen? Und da in diesem Bereich zu investieren, das halte ich für viel, viel sinnvoller. Also ich habe immer versucht, so mit allem gut durchzukommen, also bei allen Sachen gut zu sein. Aha. Das führt aber dazu, dass ich dass ich auch so die Freude am Lernen verloren habe irgendwann. Und ich wusste nach meiner Schulzeit sehr viel darüber, was ich alles nicht kann. Ich wusste sehr wenig darüber, was ich alles kann. Und das würde ich mir als 15-Jährigen sagen, auf jeden Fall eine 5 in Mathe, das ist kein Stoppschild für ein glückliches Leben. Auch die Menschen, die ich da habe, sind kein Stoppschild für ein glückliches Leben, sondern ich habe das alles selbst in der Hand und kann das auch steuern und kann in die Bereiche investieren, die wirklich zu mir passen und dass ich mich davon auch löse. Das, was viele, das beginnt ja eigentlich mit der ersten Klasse. Ne? Also wenn wir uns anschauen, wie Lernen funktioniert, also eigentlich will ja jeder lernen. Also Lernen macht total Spaß.
Ja, absolut. Oder wird
ganz viel lernen zu wollen. Ja. Nur wo, wie findet Lernen eigentlich statt? Also wie muss Lernen stattfinden? Aus Neugierde heraus geboren, dass ich etwas spannend finde, dass ich etwas entdecken möchte. Und so lernen wir als kleine Kinder ja noch, bis zu dem Zeitpunkt, bis wir in die Schule kommen. Ab dem Zeitpunkt, also bevor wir in die Schule kommen, stellen wir wahnsinnig viele Fragen, wollen die Welt entdecken. Ab dem Zeitpunkt, nachdem wir in die Schulen kommen, stellen viele Kinder das Fragen, stellen plötzlich komplett ein, weil nur noch der Lehrer Fragen stellt, der eigentlich alles weiß. Weil Fragen stellen plötzlich bedeutet, dass man etwas nicht verstanden hat. Das wird bewertet. Ab dem ersten Tag, ab dem die Kinder in der Schule sind, ab dem wir in die Schule gekommen sind, haben wir uns zum ersten Mal in unserem Leben in einem Bewertungssystem befunden. Zum ersten Mal. Und zwar aus Sicht von uns als Kindern und den jetzigen Kindern, die jetzt im System sind, minütlich. Ja, wenn man sich beteiligt, wird man bewertet. Wenn man sich nicht beteiligt, wird man aber auch bewertet. Und ich frage mich immer, wie wir als Erwachsene das aushalten würden, wenn wir in unserem Job minütlich bewertet werden würden, was das mit uns machen würde, ja, was das für ein Stress ist. Und es ist ja nicht nur die Bewertung über Noten. Und diese Noten, die dann gegeben werden, die werden schnell zum Selbstwertgefühl. Und das ist oftmals dieses sehr gefährliche Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht. Und wenn dann noch die Bewertung von außen dazu kommt, von irgendwelchen Gruppierungen, dann kann das natürlich dazu führen, dass die Schulzeit auch wirklich anstrengend werden kann. Und das ist so, um da die Klammer zu spannen, da würde ich mir mit 15, 16 mehr Gelassenheit wünschen, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, wie viel ich von der Schulzeit mitgenommen habe. Und diese Gelassenheit empfehle ich auch immer Eltern zu sagen, also wenn Kinder jahrelang mit einem Fach strugglen, mit Mathe oder so, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder sich später in ihrem beruflichen Zweig, in der Ausbildung sich mit Mathematik beschäftigen, sehr gering. Insofern muss man auch gar nicht so investieren. Es geht immer darum, so eine Grundbildung zu haben. Es ist auch nach wie vor wichtig, dass die Schüler und Schülerinnen Wissen aufnehmen. Viele sagen ja, wir müssen heute gar nicht mehr so viel wissen, weil das Wissen überall abrufbar ist. Ja, das stimmt zum einen Teil auch, aber trotzdem kann man es nicht erlauben, sämtliches Wissen irgendwo nur im Internet zu haben. Es ist nach wie vor wichtig, dass wir Wissen aufnehmen. Denn nur wenn wir Wissen im Gehirn haben, können wir Wissen miteinander verknüpfen. Es bilden sich Wissensnetze und dann können wir zum Beispiel auch eine Urteilsfähigkeit ausbilden und entwickeln. Und die ist natürlich überlebenswichtig in vielen Bereichen. Und insofern grundsätzlich gibt es eben die persönliche Ebene, was ich für mich tun kann in dieser Zeit. Einfach schauen, in welchem Bereich macht mir Lernen Spaß? Wo bin ich kreativ? Also gerade dem Raum Kreativität wird kaum Raum geben in der Schule. Ja, denn über was für ein Schulsystem sprechen wir? Ein Schulsystem, das sich in den letzten 100 Jahren kaum verändert hat. Also wenn man sich überlegt, inwieweit sich in den letzten 100 Jahren in Deutschland alles verändert hat. Ja, Gesellschaft, Politik, Mode.
Es gibt Handys.
Es gibt Handys. Handys, ja, die werden ausgeschlossen. Das ist kein Wunder, dass man dann als Schüler Schule als Museum wahrnimmt. Ja, wenn das, was Jugendliche verbindet, was ihre Lebensrealität entspricht, wenn das ausgeschlossen wird. Und wie gesagt, Schule hat sich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Und das, was ich an Hoffnung auf dieser Zeit auch mit rausnehme, ist, ich war immer sehr pessimistisch, wie lange es dauern wird, bis das Schulsystem so, wie es jetzt ist, scheitert. Denn wenn es Schule nicht gäbe und es noch nie gegeben hätte und man Schule erfinden würde und die klügsten Menschen würden sich heute zusammensetzen mit Schülern und Schülerinnen, niemand würde auf die Idee kommen, die Schule so zu machen, wie sie jetzt ist. Aber wir haben uns daran gewöhnt, dass sie so ist.
Boah, und das ist ein krasses Bild.
Ja, aber deswegen denken wir, das muss sein. Die Schule muss sich anfühlen, dass es ganz viel Druck ist und Erwartungshaltung und Stress mit den Eltern und Notendruck und Mobbing. Wir denken, das war immer so, das muss so sein. Und ich glaube, und ich war immer sehr pessimistisch, wie lange das dauern wird, bis sich etwas ändert. Ich habe gesagt, in den nächsten 15, 20 Jahren wird sich da nicht viel ändern, obwohl es die Konzepte ja schon gibt. Aber sowas kommt in Deutschland immer sehr langsam in Gang. Auch durch die verkrusteten Strukturen, auch durch die Verbeamtung und die ganzen... Da ist einfach wenig Änderungsbereitschaft da. Jetzt glaube ich, dass diese Krise auch eine Chance ist, dass wir Dinge schneller verändern können. Und also wir sehen ja jetzt gerade, was uns auf die Füße fällt. Also dass man nicht gelernt hat, selbstständig zu lernen. Jetzt sitzen die alle zu Hause und bekommen dann die Aufgaben zugeschickt vom Lehrer. Mal vielleicht ein tolles, motivierendes Lernvideo. Aber ich weiß ja trotzdem nicht, wie ich mich motiviere, wie ich mich konzentriere, wie ich mich organisiere. Vielleicht ist digitale Infrastruktur einfach, also in den meisten Ländern einfach nicht entwickelt worden in den letzten Jahren. Und das liegt natürlich auch daran. Und da hoffe ich auch, dass Lehrer und Lehrerinnen das als Chance wahrnehmen. Denn ich durfte das an den Schulen, an denen ich unterrichtet habe, immer erleben, dass so 20% der Lehrer und Lehrerinnen wirklich so up-to-date waren und gerne auch Veränderungen vorantreiben wollten, auch im Digitalisierungsbereich, Social Media mit eingebunden haben, Tablets mit eingebunden haben im Unterricht, aber der Großteil der Lehrer und Lehrerinnen eben nicht. Mhm. Das hat eben viel auch etwas damit zu tun, dass viele Lehrer auch Angst vor Kontrollverlust haben. Und also das, spannend. Sie sind auch gewohnt, dass sie immer alles wissen. Und werden dann auch in ihrer Zeit der Lehrertätigkeit auch kaum gestärkt. Also es ist immer so, das weiß ja jeder Schüler, die Lehrer kommen rein, die Tür wird zugemacht und das war's dann. Dann hat man seine Klasse für sich. Es gibt kaum Supervisionsmöglichkeiten, Fortbildungsmöglichkeiten. Ja. Und das heißt, es hat sich so eine Lehrerrolle etabliert, dass der Lehrer alles weiß und die Kinder eben nichts wissen und deswegen müssen die befüllt werden. Sich aber auf Glatteis zu begeben und ich in meinen ersten Versuch, ich hatte in Berlin die erste Tablet-Grundschulklasse, und da wussten teilweise meine Schüler mehr als ich. Ja, und das war das genossen in bestimmten Bereichen. Also ich nutze Technik, aber und auch damit mit älteren Schülern. Also und ich habe davon sehr viel profitieren können und hatte eben auch keine Angst davor, dass meine Schüler mehr wissen als ich, sondern habe das als Chance gesehen, ein ganz anderes Lernklima in meinen Klassen zu etablieren, weil es die Schüler auch ganz toll fanden, dass sie mir mal etwas erklären konnten. Das heißt, ich wurde vom Lehrer zum Lernbegleiter. Und diese Offenheit, die würde ich mir auch von vielen Lehrern wünschen, weil mich ärgert das wirklich, dass auch jahrelang so viel versäumt wurde, dass bestimmte Lehrer das dann ablehnen. Gleichzeitig aber von ihren Schülern und Schülerinnen verlangen, dass sie sich jeden Tag etwas Neuem stellen, jeden Tag etwas Neues lernen, aber selbst diese Bereitschaft nicht zu haben, das finde ich sehr bedenklich.
Wow. Krass, was mir direkt auch im Kopf geblieben ist, ist gerade zum Beispiel das mit diesen Handys, weil mich Nachrichten erreichen wie, Yannick, ich darf auf einmal mein Handy benutzen, weil teilweise Lehrer sich auch die Zeit nehmen, um mit denen zum Beispiel wie wir hier so einen Live-Call zu machen. Ja, und dann benutzen die auf einmal ihr Handy.
Und das, da passiert was, da passiert jetzt was.
Das ist krass. Gut so. Das ist der Wahnsinn. Was ich genial fand, diese Aussage mit, nur weil du zum Beispiel eine 5 oder eine 4 oder so hast, was das mit deinen Werten anstellen kann. Ja. Das absolut, wenn ich mich mal zurück, das war gerade so ein richtiger, ja klar, wenn ich mal eine 4 geschrieben habe, ja, wie habe ich mich dann gefühlt? Ja, das war dann richtig, dann war ich ja nicht selbstbewusst dagestanden, gesagt, boah, cool dann. Und das war so, boah, habe ich vielleicht was nicht drauf? Okay, boah, da bin ich schlecht und oh, stimmt vielleicht irgendwas nicht mit mir, warum ich jetzt vielleicht der Einzige bin, der vielleicht gerade da eine schlechte Note hat.
Und dann, das fühlt sich erstmal schlecht an, aber das Fiese dabei ist, dass es sich im Gehirn gar nicht so schlecht anfühlt, vor allen Dingen, wenn wir in so einer negativen Spirale sind und sagen, ich schaffe das nicht, ich pack das nicht, ich traue mir das nicht zu, ich bin zu blöd dafür. Mhm. Wenn ich so eine Einstellung erstmal habe, so ein Mindset habe, dann traue ich mir nicht mehr viel zu. Das führt dazu, dass ich im nächsten Schritt sehr viel schneller wieder aufgebe, weil ich mir das gar nicht mehr zutraue. Ich will mich der Situation gar nicht stellen. Und wenn ich früh aufgebe, was passiert als nächstes? Das nächste Misserfolgserlebnis. Und dann macht das Gehirn etwas ganz Gemeines. Es feiert nämlich eine Party, weil es ja recht gehabt hat mit der Annahme, dass man etwas nicht schafft. Das heißt, diese Annahme, dass man etwas nicht schafft, wurde bestätigt. Mhm. Und das Gehirn hat sehr gerne recht. Das heißt, in dem Moment werden Belohnungshormone ausgeschüttet, Belohnungsbotenstoffe ausgeschüttet. Und deswegen sagt man zwar, es fühlt sich schlecht an, aber es fühlt sich immer noch besser an für viele, als sich der Situation zu stellen. Deswegen ist es so wichtig, am Selbstbewusstsein zu arbeiten, denn die Gedanken, die man als Schüler, als Schülerin hat, die Gedanken beeinflussen die Fähigkeiten. Und das ist kein esoterischer Humbug, sondern das ist wissenschaftlich bewiesen. Traue ich mir wenig zu, schaffe ich wenig. Traue ich mir viel zu, schaffe ich viel. Und da kann ich natürlich auch diese Zeit jetzt gerade nutzen, um wirklich das Lernen anders zu erleben. Auch mit den Eltern vielleicht andere Möglichkeiten zu finden, wieder meine Stärken in den Vordergrund zu stellen, dass ich mit Selbstbewusstsein auch umgehen kann oder mit Selbstbewusstsein auch in die Schule wieder starten kann, um dann eben auch mit möglichen Misserfolgen besser umgehen zu können.
Wie gerade jetzt in Bezug auf diese Stärken, was könnte ich jetzt zum Beispiel machen, wenn ich auch die Zeit habe, mich zum Beispiel mit meinen Eltern so zusammenzusetzen? Wie kann ich jetzt herausfinden, was meine Stärken wirklich sind? Hast du da irgendwie was?
Ja, es gibt da mit Sicherheit, also es gibt da bestimmt auch so Talentpotenzialanalysen im Internet, die man machen kann, einfach so Tests, so, ja, die kann man, das geht schon. Ich glaube aber, gerade jetzt, ich glaube, dass da jetzt diese Zeit man da selbst drauf kommt, wenn man einfach mehr Zeit hat und einfach mal überlegt, was mache ich gerne, ohne dass ich dafür bezahlt werde, ohne dass irgendjemand was von mir erwartet, sondern was macht mir eigentlich am meisten Spaß? Und wenn man sich diese Frage immer stellt, und dann, glaube ich, findet man irgendwann zu seinen Zielen. Also es war bei mir auch ein ganz, ganz krummer Weg. Also für mich war es immer klar, ich will immer Lehrer werden, ich will immer irgendwas mit Kindern machen. Mhm. Aber für mich war es dann irgendwie, dass ich gemerkt habe, was macht mir dann an dem Job am meisten Spaß? Macht es mir wirklich Spaß, die Fächer, die ich studiert habe, zu unterrichten? Oder macht es mir Spaß, Kinder zu stärken, sodass ich gemerkt habe, ich brenne gar nicht mal so für meine Fächer, sondern ich brenne dafür, Kinder zu entwickeln. Und wie kann ich sie entwickeln, indem ich ihnen Vertrauen schenke, indem ich ihnen die besten Techniken an die Hand gebe, dass sie sich Gedanken machen über Partizipationsmöglichkeiten in der Gesellschaft. Also ich habe zum Beispiel Politik, ich bin Politiklehrer oder ehemaliger Politiklehrer. Mhm. Und mir war es letztendlich scheißegal, um das mal zu sagen, ob die Kinder mir jetzt in der chronologisch richtigen Reihenfolge die Bundeskanzler aufsagen können, ja, wie es im Lehrplan vorgegeben ist. Das hat nichts mit politischer Bildung zu tun, sondern es geht darum, zu schauen, wie kann ich mich als Individuum in der Gesellschaft so verhalten, dass ich etwas bewirken kann, etwas verändern kann. Und das ist ja viel wichtiger als dieses Wissen, was ich so, also in dem Bereich tatsächlich dieses Wissen, was ich, und da sind ja die Lehrpläne vollgeschraubt. Ich habe zum Beispiel in meiner Klasse, an der Brennpunktschule in Berlin oder Köln, haben wir eine kleine Firma gegründet. Mhm. Und wir haben so Armbänder, individualisierte Armbänder produziert. Und das waren eben auch Kinder aus sehr schwierigen Verhältnissen oftmals. Und für die war das zum ersten Mal ein Erlebnis, wo sie gemerkt haben, dass sie Träume verwirklichen können, dass sie etwas gestalten können, etwas machen können, dass sie einen wertvollen Beitrag leisten können. Ja, wir hatten eine PR-Abteilung, eine Marketing-Abteilung, eine Produktionsabteilung, eine Design-Abteilung, eine Geschäftsführung. Und da waren die Kinder plötzlich bereit, auch außerhalb des Unterrichts einfach etwas zu tun, weil sie gemerkt haben, dass sie mit dem, was sie machen, wirksam sind und etwas total lernen in der Zusammenarbeit auch miteinander. Und das ist ja auch das, was ich am heutigen Schulsystem so bemängle und was uns jetzt auf die Füße fällt. Außerhalb von Schule ist kein Problem der Welt nach Fächern aufgeteilt. Warum muss es in Schulen immer noch ein Fach, 45 Minuten Physik, 45 Minuten Chemie, 45 Minuten Informatik, also alles und anstatt zu schauen, wir sehen ja jetzt auch gerade an der Krise, wie komplex die Zusammenhänge sind zwischen wirtschaftlichen Zusammenhängen, persönlichen Zusammenhängen, gesundheitlichen Zusammenhängen und da einfach zu schauen, und da gibt es so schöne Fächer, so schöne Projekte an Schulen, wie das Schulfach Glück, was es an vielen Schulen gibt. Dann geht es nicht um Glücksspiel, sondern es geht darum, dass die Kinder herausfinden, was macht sie wirklich glücklich, was brauchen sie, um ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Es gibt Herausforderungen an Schulen. Das heißt, die Klassen und die Gruppen bekommen Herausforderungen. Okay, in 4 Monaten wandern wir von Berlin nach Rom. Das ist die Vorgabe. Und als Lehrer bin ich nur Begleiter einer Herausforderung. Alle müssen sich organisieren, müssen das vorbereiten. Und die Kinder so in die Verantwortung zu nehmen, das bleibt hängen. Das ist der Lernstoff, das ist die Erfahrung in der Schule, die hängen bleiben. Und
absolut. Wo mir direkt gerade so ein Satz hochkam, wo du das auch mit dem Lernen erwähnt hast, ich kenne das selber auch noch so von mir. Ich habe immer auch zum Beispiel oft meine Eltern gefragt, so, was ist der Sinn dahinter? Warum soll ich das jetzt lernen? Hast du darauf irgendwie, kennst du das auch? Oder hast du so eine Frage auch? Ja?
Mit diesen typischen Eltern- oder Lehrersprüchen anzukommen, wie das brauchst du fürs Leben oder ne, das muss man einfach wissen. Hast du mich noch?
Ja, ich höre dich.
Okay, weil es nämlich gerade hier weg ist. Das sind natürlich so typische Lehrersprüche, aber letztendlich ist es ja so, auch wenn ich bestimmte inhaltliche Dinge im Leben nicht mehr brauche, ist es auch manchmal gut, durch Dinge durchzugehen, die einem unangenehm sind und die man kämpfen muss. Und dann geht es eher darum, herauszufinden, wie funktioniere ich in solchen Situationen? Was sind meine persönlichen Herausforderungen? Weil diese Herausforderungen will ich immer haben, dass ich mich auch in meinem Traumberuf später, werde ich mich mit Dingen beschäftigen müssen, die ich nicht super spannend finde. Und auch da muss ich vorher Strategien entwickelt haben, wie kann ich da schneller lernen, wie kann ich schneller auf Situationen reagieren. Insofern, das als Spiel, dieses zu nutzen, für die wirklichen Herausforderungen im Leben. Das heißt, ich habe mich durch Latein durchgehört. Ich habe Latein gehasst. Ich weiß nichts mehr, außer den ersten Satz meiner Lateinlehrerin Rusticus Laborat, der eine Tafel geschrieben hat. Ab da habe ich im Lateinunterricht abgeschaltet, weil mir ist einfach alles zu logisch, zu viel zu viel Lernbeschäftigung. Aber ich weiß, dass ich irgendwie durchgekommen bin und mein Latinum gemacht habe. Das sind die Erinnerungen, die ich habe an Latein, weil ich mich da durchgekämpft habe. Das hat mich gestärkt. Das heißt, sich das immer auf einer Metaebene zu bewusst machen, dafür mache ich das. Nicht dafür, auch wenn ich Latein in meinem Leben nicht mehr brauche, aber ich mache das, um solche Erfahrungen zu machen. Das finde ich da ganz wichtig. Und grundsätzlich auch dieser, das mit den gerade auch die Erwartungen, weil du gerade sagst, wie gehe ich damit um, wenn mir das nicht so viel Spaß macht. Die Erwartungen kommen ja oftmals auch von Eltern. Und das wissen wir auch noch alles, dass diese Erwartungen, die unsere Eltern uns gestellt haben früher, immer eine Einbahnstraße waren. Also die Eltern wollten immer, dass wir das tun, das Zimmer aufräumen, für die Klassenarbeit lernen. Das waren ja nicht unbedingt unsere Wünsche. Das heißt, allein weil wir das immer so erlebt haben, dass sowohl im System Schule als auch im System Familie oftmals Menschen da waren, die über uns bestimmt haben, haben wir allein aus diesen Gründen dann Dinge abgelehnt und haben es boykottiert. Und da empfehle ich immer Eltern und Kindern, auch gerade in dieser Phase, wo jetzt alle zusammenhocken und vielleicht auch bestimmte Konflikte, die sowieso schwelen, auch erst recht hochkommen, sich da wirklich zusammenzusetzen, auf Augenhöhe als gleichberechtigte Geschäftspartner einen Vertrag aufzusetzen, so einen richtigen Geschäftsvertrag, wie man sich die nächsten Wochen jetzt des Lebens in den Corona-Ferien, die ja keine Ferien sind, vorstellen kann. Also wie man sich das, also dass man sich drei Verhaltensweisen vom anderen wünscht. Ja. Und das schafft dann eine Berechenbarkeit, auch wenn es darum geht, wie es mit Mediennutzung. Ja, auch das ist in vielen Familien gerade ein großer Streitpunkt. Auch meine Kinder schauen momentan natürlich mehr Netflix oder mehr nutzen solche Medien mehr als sonst. Mhm. Und das ist dann auch völlig okay so, solange es im Rahmen bleibt. Ja? Weil oftmals auch, das verstehen Eltern nicht, dass gerade so Social Media, das ist natürlich gerade der Kontakt zur Außenwelt, der Tor zur Welt, so kommunizieren wirklich einfach heute. Und das muss man auch akzeptieren. Und da sage ich den Eltern auch immer, wenn ihr keine Lust habt, euch jeden Tag deswegen zu streiten, auch da eine Vereinbarung treffen, zu sagen, okay, mit dem Kind absprechen, wie viel Zeit brauchst du am Tag zum Überleben an Social Media? Das ist so der Mediennutzungszeit. Sagen wir mal, es sind 30 oder 60, keine Ahnung. Das soll man ja aushandeln. Und über diese Zeit wird nie diskutiert. Die wird nie weggenommen, weil es geht ja darum, dass man seinen Kindern auch wirklich das ermöglicht, den Spaß, den Kontakt zur Außenwelt. Und das soll man nicht wegnehmen. Alles, was darüber hinaus geht, wollen Kinder natürlich Eltern auch mal verbieten. Das aber nicht, weil sie Spaßbremsen sind, sondern weil sie sich Sorgen machen, weil sie bestimmte Befürchtungen haben, dass andere Dinge vernachlässigt werden. Kontakt zu Freunden, Hobbys, Bücher lesen, all das wird vernachlässigt. Das ist also eine berechtigte Sorge der Eltern. Und die muss man als Jugendlicher als auch akzeptieren, dass es so ist. Die meinen das nicht böse. Aber dann ist im Prinzip der geniale Kniff, dann komme ich als Jugendlicher in die Verantwortung, meinen Eltern zu beweisen, nee, also ich verstehe das, was du meinst, aber es ist nicht so. Ich garantiere dir, das werde ich nicht vernachlässigen. Und wenn das im Vertrag festgelegt wird, okay, für 30 Minuten ein Buch lesen oder 20 Minuten Vokabel lernen, kann ich mir bestimmte Social-Media-Zeit und dazu erspielen.
Ja, das dann, ist ja genial.
Aha. Dann führt das eben dazu, dass man selbst es in der Hand hat. Man hat es selbst in der Hand. Die Eltern sind auch nicht mal die Buhmänner, die etwas wegnehmen. Und wenn man sich an diese Vereinbarung nicht hält, dann hat man selbst die Entscheidung getroffen, dass man das nicht möchte. Ja, das heißt, man kann die Schuld auch nicht mal den Eltern geben. Aber man hat die Möglichkeit, das den Eltern zu beweisen. Genial. Und wenn man sich nicht an alles hält, dann haben die Eltern auch keinen Grund mehr, etwas zu verwehren.
Genial. Also, das ist herrlich, hätte ich das mal zu meiner Zeit gewusst. Ich hätte gerne mit meinen Eltern. Also ich glaube, das ist auch ganz cool, allein diese Vorstellung hinzugehen. Hey Mama, Papa, ich würde gerne mit euch einen Vertrag machen, wie viel ich Social Media machen kann. Und hier Bonus, wenn ich dann noch die Sachen extra zum Beispiel lerne, die euch wichtig sind, dass es für beide Partien stimmig passt.
Ey. Super Vertragsgrundlage ist eine Wertschätzung dem anderen gegenüber. Ja. Das wissen die anderen auch mal wertzuschätzen. Ja, also wenn man sich auf eine Grundlage, also ich sage auch, gerade den Jugendlichen sage ich auch, dass sie sich schick machen sollen für diese Vertragsverhandlungen, so, ne, richtig so ganz offiziell geschätzt machen, damit sie einen offiziellen Rahmen hat und man auch ein bisschen Druck reinbringt, Leichtigkeit reinbringt. Das ist mir immer so wichtig, in all das Leichtigkeit reinzubringen. Denn Schulzeit ist so eine wichtige Zeit und da werden so viele Traumata entwickelt durch den Umgang miteinander, das ist ja auch dein spannendes Thema, das finde ich toll, was du da machst in dem Bereich, weil das so wichtig ist, dieses Thema. Und dass du dann Ansprechpartner bist für so viele Jugendliche, die eine ähnliche Geschichte haben. Und deswegen supporte ich das auch, das ist mir so wichtig. Und dabei ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzubringen, weil jedes Kind hat das Recht auf eine glückliche Schulzeit.
Absolut.
Das ist ja das, was meine Arbeit die ganze Zeit beschreibt und was mich antreibt.
Absolut. Und ich glaube auch, jeder kann sich diese Zeit auch kreieren. Eine tolle, ich sage auch gerne immer so eine magische Schulzeit. Ich habe zum Beispiel früher immer, wenn ich so da die Highschool-Videos und Filme angeguckt habe, da war das Schule immer so cool, so ein Zusammenhalt, Freunde, wo man dann gemeinsam hingeht und es war toll. Und diese Zeit, finde ich, hat jeder verdient.
Ja, ja. Und ich muss eben dann auch teilweise eben, wenn ich mir meines Wirkens, meiner Persönlichkeit bewusst bin, dann finde ich auch die Menschen, die zu mir passen, im Konstrukt Schule. Ja, und hab so meine Gang und hab meine Leute. Und das ist eben ganz wichtig. Und dazu muss erstmal muss ich mit mir im Klaren sein und muss mich von dem unabhängig machen, was andere über mich sagen. Ich habe das immer sehr schnell, wenn ich gemerkt habe, dass in meinen Klassen auch das Thema Mobbing relevant wurde, habe ich immer sehr schnell damit gearbeitet, auch die Täter zu demaskieren, also was dahinter steckt. Ne? Also, dass ich immer den vermeintlichen Opfern gesagt habe, ganz ehrlich, wenn es jemand nötig hat, sich über andere zu definieren, über andere zu lachen, dann hat derjenige das größte Problem ist mit Selbstbewusstsein. Das heißt, innerlich kannst du über den lachen, weil der kann dir eigentlich leid tun, weil er es nötig hat, weil gute Menschen mit gutem Charakter und gutem Herz machen so etwas nicht. Ja. Wenn ich das einmal angesprochen habe, wird das so zwei Sachen in meinen Klassen. Die vermeintlichen Opfer haben sich plötzlich stark gefühlt, weil sie den Mechanismus durchschaut haben, dass nicht sie die Schwachen sind, sondern die das nötig haben, sich über andere zu stellen. Und gleichzeitig die vermeintlich vorher cool waren, haben sich das dreimal überlegt, weiterhin zu mobben, weil sie sich damit nämlich geoutet hätten als arme Würstchen. Und deshalb, insofern konnte ich das immer so auffangen. Und das führt jetzt ein bisschen weg von dem, was wir eigentlich zur Corona-Krise haben. Auch in dem Zusammenhang, weil ich eben weiß, dass viele Jugendliche und Jugendliche dir einfach zuhören und dir folgen. Und das ist so meine Botschaft als Erwachsener und als Lehrer auch. Mit denen, dass ich auch ähnliche Erfahrungen gemacht habe in der Schule.
Ja. Wow. Krass. Also, genial. Wow. Ich habe noch eine kleine Abschlussfrage.
Ja, gerne.
Was würdest du jetzt in dem Moment so noch als Tipp, Inspiration, Motivation deinem jetzigen 15-jährigen Ich noch so mit auf den Weg geben?
Erlaube dir, groß zu träumen. Also wir bekommen es eingetrichtert, dass, wie gesagt, was wir alles nicht können. Und da wieder die kindliche Neugierde so lange wie möglich zu behalten und auch den kindlichen Größenwahn auch immer. Ne? Also den haben wir als Kind. Also als kleines Kind wäre man ja nie auf die Idee gekommen, am Strand eine mittelmäßige Burg zu bauen. Das hat sich ja keiner vorgenommen, ich baue jetzt eine mittelmäßige Burg. Ich baue das Beispiel. Geilste, größte Burg. Westlich von Santa Fe. Ja, und das hat uns angetrieben. Wir haben es überhaupt nicht, also wir haben ohne Limit gedacht. Und, und das Leben nimmt natürlich etwas von diesem Glauben, hat auch was mit Realismus zu tun, trotzdem sich auch immer was von dieser kindlichen Neugierde, von diesem kindlichen Eifer und von diesen Träumen zu behalten, weil letztendlich ist das auch der Weg, den ich mir immer gewünscht habe, für mich etwas zu finden, womit ich anderen helfen kann. Und das habe ich erst tatsächlich viel, viel später im Studium gelernt, wo da meine Stärken liegen. Das hätte ich mir viel früher gelernt. Insofern hätte ich mir schon viel früher diese Gelassenheit gewünscht und da weiterhin träumen zu dürfen und sich nicht von anderen davon abbringen zu lassen.
Oh, das ist ein tolles Abschlussbild. Ich baue ja keine mittelmäßige Burg. Ich gehe ja nicht... genial. Cool. Und jetzt sind da so begeisterte Menschen wie mich, die hören da gerade zu und denken, ey, wie geil war das? Wo kann ich denn irgendwas von Jürgen sehen, hören? Wo findet man dich? Findet man dich auf Social Media?
Man findet mich auf Social Media, bei Instagram Jürgen Möller, bei Facebook Jürgen Möller, Bildungsaktivist findet man mich und da gibt es auch immer Informationen von mir und dem, was ich gerade mache.
Alle Links zu Jürgen findet ihr ansonsten auch nochmal in der Beschreibung. Könnt ihr euch einfach mal durchschauen und Jürgen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand das genial, ein richtig tolles Gespräch. Ich habe dir so gern zugehört.
Also, gerne, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Schaut bei Jürgen vorbei. Und ansonsten, schönen Tag.
Wünsche euch auch. Ciao. Ciao, Janik.
Du willst sofort eine Anleitung haben, wie du das Mobbing beenden kannst? Kein Problem, wir geben sie dir. Mein Team und ich bieten gerade in dieser schwierigen Zeit kostenlose Beratungsgespräche an, wo wir dir genau diese Anleitung geben können. Allerdings haben wir begrenzte Plätze, deswegen bewirb dich jetzt und klicke auf den Link in der Beschreibung und mein Team und ich, wir nehmen uns Zeit für dich.